Patrick, ich gehe noch mal raus. Brauchst du noch was vom Späti?
Ja, aber wieso dann Späti? Heißt das auch Supermarkti und Apotheki oder was? Sag doch Bütchen oder Kiosk. Was ist denn Paket damit? Aber die Auswahl ist einmalig, so. Das muss man sagen. Nur Kölsch ist es nicht.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 58 vom Wartungsfenster vom 24. April 2024. Mit mir dabei frisch aus Berlin zurückgekehrt.
Die Claudia.
Genau, und ich musste mich da erstmal ein bisschen zurecht sortieren in der großen Stadt.
Ja, ich wohl auch, ja.
Ja, wir sind zurück aus der großen Bundeshauptstadt.
Ich war ja noch nie da, ne?
Bei mir ist es sehr, sehr lange her. Bestimmt 13, 14 Jahre oder so. Mhm. Ja, Berlin ist immer noch genauso schön, genauso hässlich.
Also genauso wie...
Wie ich es in Erinnerung hatte.
Okay. Mhm.
Und wie war es für dich in der großen Stadt?
Ja, war ja, ne, also gerade das Viertel, wo wir da waren, so schön hier auf der Museumsinsel und sowas, das so, ne, da sehe ich ja schon gern, so die ganzen schönen alten Schlösschen und Bauten und weiß ich nicht, ne, das mag ich ja echt.
Ja, das,
so
das
auf dem Weg dahin, da war schon das ein oder andere, wo ich dachte, naja, hm. Also, wobei die Stellen, die ne, mich so an Köln-Zollstock erinnert haben, so Vorgebirgsstraße oder Moltke-Straße, dachte ich, ja, hier könntest du dich wohlfühlen.
Hier fühlt man sich zurecht, ja.
Aber nein, ganz im Ernst, also da, wo wir waren, das war schon ganz hübsch.
Das war nett, ne?
Ja.
Genau,
ja,
wir sind
ja
nicht überfallen worden?
Nein, wir sind auch am Alexanderplatz spazieren gegangen, so ist nicht.
Hat man uns angesehen, dass wir Touris sind? Nein, ne?
Nein, wahrscheinlich, wenn jemand sagt, wir gehen zum Alexanderplatz, dann weiß jeder direkt Bescheid, oder? Geht mir gerade auf.
Aber, ich muss dazu sagen, ja, man hat uns wie dreckige Touristen abgezockt. Kann das mal sein, dass in Berlin alles irgendwie Parkverbot ist?
Ja, was heißt alles Parkverbot? Oder halt unbezahlbare Parkscheine, ne?
Also die 4 Euro pro Stunde fand ich schon...
4 Euro die Stunde.
Hätte man Kennzeichen abschrauben müssen, hätte man das da einfach auf den Boden gespackst. Einen Parkplatz in Berlin gekauft.
Nein, im Ernst, in der Straße vom Kunden tatsächlich konntest du für 4 Euro die Stunde parken. Oder hast halt gelassen und hast ein Knöllchen von 20 Euro bekommen. Und wenn man jetzt denkt, wenn man 2 Tage da ist, dann
genau,
macht man das mit dem Knöllchen. Es tut mir leid.
Wobei, das, du sagst ja, wir waren 2 Tage da, ja eigentlich waren wir ja 4 da, ne? Weil allein ein Tag
ja,
für
klar.
die Anreise, ein Tag für die Abreise, jetzt sind wir ja auch nicht geflogen oder umweltfreundlich mit dem Bus oder mit dem Zug gefahren, nee, wir mussten ja Zeug mitnehmen und ich glaube im Flixbus hätten sie uns hätten komisch angeguckt, wenn wir da mit Switches unterm Arm rein spaziert wären.
Glasfaserkabel, genau.
Nein, aber alles in allem muss ich schon sagen, das war eigentlich ganz nett. Ne? Das fühlte sich jetzt wenig nach Arbeit an. Der Kunde,
so
Grüße
laut.
Gehen raus, war auch schwer bemüht, uns die Anwesenheit so angenehm wie möglich zu machen.
Erfolgreich.
Mhm. Genau. Und nein, das war ja auch schon, eine ganz lustige Truppe. Ne?
Mhm.
Das war schon okay. Kann man, glaube ich, nicht.
Gerne wieder.
Gerne wieder. Wobei, das ist ja immer das Schlechte an Netzwerkzeug. Das läuft so lange. Ne?
Ja, klar. Ich glaube, Firewall stehen ja noch an, irgendwann.
Ja, da müssen wir unbedingt noch mal zu zweit hin.
Nein.
War sehr schön. Aber es ist auch wieder schön, im eigenen Bett zu schlafen.
Ja, das ist wahr. Obwohl das Hotel war auch schon schwer nett.
Ja, kann man nicht anders sagen. War auch irgendwie 100 Meter beim Kunden um die Ecke.
Mhm.
Lustig gegenüber, fanden wir auch ganz witzig, mussten wir herzhaft drüber lachen. Die Kollegen vom AWS Development Center Germany saßen gegenüber.
Mhm.
Wir wollten ja eigentlich freundlich mal anklopfen und fragen, ob sie vielleicht ein Tässchen Glasfaserkabel für uns haben. So unter Nachbarn kann man sich ja mal aushelfen.
Ja, wir hatten aber doch genügend.
Doch, wir hatten genügend dabei. Ja, haben da beim Kunden einmal schön Netzwerk einmal neu gemacht. Cisco raus, Aruba rein.
Mhm.
Soweit auch alles ganz, ganz gut gelaufen. Ja, kann man nicht anders sagen. Jetzt ist das ja schon fast 2 Wochen her, denn ich bin fremdgegangen. Ich war woanders in einem Podcast.
Okay. Ja,
ist ja auch ein bisschen stille Genugtuung, ne, am Ende des Tages. Ich war nämlich zu Gast bei dem Focus on Linux Podcast, Folge 102. Erschien am 12. April 2024. Proxmox und andere Alternativen. Mhm. Also eigentlich war ich ja nur schmuckes Beiwerk, weil der Falk halt dabei war für ja, die harten Proxmox-Themen.
Willst du über Proxmox erzählen, wenn der Falk dabei ist?
Genau, der macht einfach gar nichts. Ne? Und das Intro, wer das Intro hören möchte, kann ja mal das reinhören in die Folge.
Der Hammer.
Pures Gold. Das wirklich ist echt. Pures Gold. Hört es euch einfach an. Wir werden es bewusst hier nicht irgendwie im Podcast featuren oder ranschneiden.
Nein.
Ihr müsst euch die Folge schon.
Genau.
Ihr müsst euch die Folge schon. Ist eine sehr schöne Folge geworden. Extrem viel gutes Feedback bekommen. Hat mich sehr gefreut. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, das müssen wir ja nochmal wiederholen. Themenvorschläge gern an mich und dann müssen wir mal gucken, was wir da nochmal aufsetzen können.
Was meinst du jetzt? Andersrum eine Gastfolge gestalten?
Entweder oder andersrum eine Gastfolge oder vielleicht hat der liebe Christian ja noch ein anderes lustiges Themenpaket. Oder wir müssen halt in der Dreier- oder vielleicht auch in der Vierer-Konstellation noch einen neuen Podcast anfangen. Wir hatten doch immer überlegt, etwas über IT-Schwurbeleien zu machen. Ich meine, nachdem ich dir ja den Kosmos des Subreddits Ich bin 40 und Schwurbler geöffnet habe.
Ich habe noch nicht reingeschaut.
Mach das mal.
Ja, muss ich. Ich habe es einfach nur vergessen. Ich würde jetzt, aber mein Handy ist nicht greifbar.
Nein, wir könnten ja was über IT-Schwurbeleien machen.
Ach, da fallen uns doch bestimmt Sachen ein, oder?
Ne, so irgendwas. So viele Sachen, da hat irgendwas den Bus blockiert.
Genau, das ist genau das, was mir auch als erstes eingefallen ist.
Ich habe gar nichts gemacht.
Da hat was den Bus blockiert. Ich habe diese Karte ausgebaut und dann lief das einfach.
Ja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen. stille Genugtuung war es deswegen, weil wir hatten uns beide mal zum Currywurstessen in Düsseldorf angemeldet bei einem Marktbegleiter und wir sind dann freundlich vom Marketing rausgeworfen worden. Man hat gesagt, das ist halt eine Kundenveranstaltung und da kann man jetzt schlecht.
Moment, Currywurstessen waren wir doch aber.
Nee,
das war wo? Wo war das noch? War es in Bonn?
Nee, das war Nutanix selber in Düsseldorf, aber es gab ja nochmal die gleiche Veranstaltung von dem Marktbegleiter.
Ach so. Ja, stimmt, aber ich glaube, da hast du dich alleine eingeladen.
Ja, man hat mich freundlich abgelehnt dann. Ja. Und dann wollte ich ja nochmal an einer WebEx-Sitzung teilnehmen, da hat man mich auch abgelehnt. So, jetzt habe ich mich in euren Podcast reingezeckt.
Nein.
Sie hätten ja auch einfach Currywurst spendieren können. So.
Ja gut, es stand aber auch nicht so explizit dabei, das muss man sagen, ne? Dass es eine reine Kundenveranstaltung ist.
Ja doch, ich glaube schon.
Ja?
Ja.
Ja, okay, gut, dann.
Ja, gut. Nein.
Dann hast du es verdient.
Wobei, wir haben in Berlin keine Currywurst gegessen. Wir
haben keine Currywurst gegessen und ein Kollege hat eben, als du nicht da warst, auch fast die Tränen in den Augen gehabt über die Tatsache, dass wir die Currywurst geskippt haben in Berlin. Aber wir haben sehr viele andere, sehr leckere Sachen gegessen, deswegen.
Essen, da können wir uns echt nicht drüber beschweren. Wobei diese Currywurstbude, da hätten wir ja noch ein bisschen weiterlaufen müssen, aber.
Ja.
Ja, wir waren ja jetzt ja nicht zum Essen da, ne? Das wollen wir hier an der Stelle mal festhalten.
Nein. Das war schon. Also, es war auch nicht wenig Arbeit, das kann man nicht sagen, ne? Also, das war schon.
Genau,
also
darf man halt nicht aus den Augen verlieren, ne? Also
auch wenn es nicht so klingt, wir arbeiten auch noch, ne?
Ja gut, überleg mal, ne? 10 Schränke irgendwie einmal komplett neu mit alle Kabel raus, alle Kabel rein, alles einmal durchdokumentieren. Das ganze Equipment konfigurieren, ja, plus die undurchsichtige Config, die uns da hinterlassen wurde.
Configs.
Die ist auch ein bisschen wollen wir uns jetzt aufregen sind. Oder wollen wir das?
Wir können uns auch jetzt aufregen.
Ja, wir regen uns ja eigentlich die ganze Zeit schon mal auf.
Ich kenne Unterschied.
Eigentlich war diese Umstellung ja ganz gut gelaufen.
Ja. Bis auf dann gestern die Nachricht, dass irgendwie Telefonie nicht funktionierte. Das Ganze lief über VPN-Tunnel aus dem Headquarter in Berlin in Bonn nach Berlin. Na, jetzt habe ich es. Und das funktionierte nicht.
Lustigerweise hatten wir es aber funktionierend getestet.
Wir hatten es funktionierend getestet, aber mit einem Teams-User aus Bonn.
Ja, und wir hatten den Core-Switch da noch drin.
Nee, das war aber nicht das Problem mit dem Core-Switch. Nee, weil wenn wir das ist ja Teams-Telefonie. Bist du mit einem Bonner User angemeldet, dann bleibt das Ganze in Bonn und zwischen Bonn und dem Internet. Mhm. Ja. Und ins Internet kamst du ja. Aber ein Berliner User, da muss das Call-Routing dann einmal über den Tunnel rüber, damit das dort an der kleinen Cisco-Anlage
rausfällt.
Cube, an dem Cisco Cube ankam, rausfällt. Und das hatten wir getestet, also kurz bevor wir den Core, der auch nicht mehr in Funktion war, wir hatten alle HSAP-Adressen umgezogen auf unseren Stack, ne, weil das sind ja die zum Routing verwendet werden, ne, hatten wir alle umgezogen, dann haben wir einen Core ausgebaut. Ja, und dann haben wir eigentlich eingepackt und Feierabend gemacht, ne, war alles erfolgreich getestet, alles super. Am nächsten Tag nach Hause und gestern, also am Montag, kam dann halt die Nachricht, dass das mit der Telefonie nicht funktioniert. Ich habe so ein bisschen hin und her geguckt, bis ich dann gesehen habe, dass die Route auf der Firewall in Berlin, welche in das Netz führt für den Cisco Cube, ging nicht auf die HSAP-Adresse, sondern auf die Adresse des Cores.
Also auf eine von seinen Interface-Adressen und nicht auf die HSAP-Adresse.
Mhm, genau. Naiv wie ich war, bin ich doch sehr davon ausgegangen, das Ding macht an allen Ecken und Enden HSRP und an allen Ecken und Enden ist es das Default-Gateway für die Geräte in den jeweiligen Netzen. Nur jetzt da nicht.
War die Route dann leider die Interface-Adresse? Und dann, ja. Ich meine, die Firewall ist nicht bei uns im Management. Wir haben auf die Firewall auch nur lesenden Zugriff. Mhm. Ne? Mhm. Und da muss man schon sagen, lieber Marktbegleiter, hast du Pisse im Zylinder? Ja? Wie kommst du auf die scheiß Idee, Routing nicht über die HSRP-Adresse zu machen, sondern direkt auf eine Interface-IP?
Das kann man ja tun, wenn man sagt, naja, HSRP gibt ja keinen Sinn, weil räumlich zum Beispiel komme ich nicht an beide Mitglieder dran, die das HSRP machen. Kann ja sein. So, dann konfiguriere ich es aber auch nicht auf dem Core. Es tut mir leid.
Ja, das ist aber dann wieder so, natürlich kann man das machen. Oder man kann ja auch sagen, okay, nein, ich kann das nicht machen. Warum kann ich das nicht machen? Weil das muss ich dann schon irgendwo aufschreiben, das muss ich irgendwo dokumentieren, ja, weil es macht einfach keinen Sinn, das so zu lösen. Also, ich meine, das hat man ja häufiger schon mal, dass Leute sich lustige Failover-Konstrukte überlegen, die dann davon oder die nur dann funktionieren, wenn dann. Ne? Mhm, und das ist dann schon wieder derartig overengineert, dass ich mir denke, mach das besser nicht.
Das wusste dann jetzt ja auch der Kunde nicht. Also der hatte sich halt ein Konzept überlegt, was, wenn da unten im Keller irgendwie das Stückchen Core ausfällt.
Steht was Wasser im dann? Keller, hat man da schon.
Genau, steht Wasser im Keller, passiert da schon mal. Wie muss ich hier was umstecken und hochpatchen, damit es wieder läuft? Und das hätte nie funktionieren können.
Ja.
Das ist das, was mich halt dann auch sauer macht, ne? Weil Kunde verlässt sich ja quasi auf dieses Redundanzkonzept, was sich da mal jemand ausgedacht hat, und ja, dann findest du halt sowas, ne?
Ja. Ja, und was mich da auch wieder total enttäuscht zurückgelassen hat, wie kann man etwas so verkabelt zurücklassen? Also ich meine, da waren dann zwei Firewalls drin, die hatten dann, weiß ich nicht, ich glaube, irgendwie 4 oder 5 Interfaces belegt, ne?
Ja, das fünfte war HA. Mhm.
Genau, und wie kann man dann da quasi 3-Meter-Kabel.
3, 4, 6, ne? Also 2 hinten WAN und dann hatten wir noch einen WAN-Port und dann hatten wir insgesamt 3 Interfaces LAN-seitig sozusagen belegt. Also das war einfach falsch verkabelt.
Ja, okay, das kam ja noch hinzu.
Das war einfach falsch verkabelt. Diese zweite Firewall war falsch verkabelt. Das ging auf die falschen Ports.
Das kommt ja noch hinzu, plus, ne, warum muss man da 2-Meter-Kabel nehmen?
Auch das.
Ich meine, das ist irgendwie. Ja, aber jetzt ist ja schön.
Guck's jetzt so, hätten wir es jetzt nicht erzählen sollen.
Ach, weiß ich nicht. Ja, doch, eigentlich schon. Man muss doch auch mal aufstehen und sagen, das ist scheiße. Ich meine, ne? Also ich würde das nicht so hinterlassen. Ich kriege Motten, wenn ich sowas so verkabelt sehe. Also, weißt du, ich arbeite selber nicht so, weil ich ja immer davon ausgehe, das packt ja nach mir nochmal jemand an im Zweifelsfall. Mhm. Und dieses einfach Zeug irgendwie ins Reck reinschmeißen und sagen, ja, nach mir die Sinnflut. Ja, sorry, ich bin halt kein Telekom-Sub-Sub, der für den DSLer 14,93 Euro bekommt. Dem kann das egal sein. Mhm, ja?
Ja, das stimmt.
Mir ist das nicht egal. Mhm. Also das ist auch so mein Anspruch. Ich möchte nicht, dass sich irgendein Dienstleister oder ein Kunde, der nach mir Zeug nochmal anpackt, darüber ärgert, was ich gemacht habe.
Das stimmt. Und ich versuche gerade, mich an Begebenheiten zu erinnern, wo ich irgendwo weggegangen bin und das Gefühl habe, oh, da darf kein anderer mehr dran gehen.
Nee, ne?
Nee, echt nicht. Und ja klar, man hat schon mal irgendwie nicht die passenden Kabel dabei. Ja, aber irgendwas machst du dann, ne? Dass du dann irgendwie nochmal einen Termin machst und sagst, komm, ich muss da mal anständig die Kabel hinlegen, ne? Ich habe jetzt nichts anderes. Oder der Kunde hat nichts anderes darum. Ja, kann ja passieren, aber.
Ich meine, auch wenn du irgendwas mit einem Workaround oder so installierst, das musst du dann halt wieder fixen.
Doch, ich habe einmal, es war irgendwie, keine Ahnung, einmal habe ich das.
Raus.
Ja, genau. Ich habe einmal ein VSF-Stack mit 2930, du konntest auf jeden Fall noch die VSF-Geschwindigkeit auf 1 Gig runterschrauben.
Und VFF-Stack mit 1 Gigabit-Interfaces.
Ja, bei einem Kunden. Und ich stand da und es war echt auch spät, ne? Und es ist ein sehr guter Kunde von uns. Wir sind, ne, das ist quasi Familie sozusagen. Und dann habe ich diesen Switch installiert und dann hatte ich aber nur ein kurzes Kabel für diesen VSF-Stack dabei. Und das zweite nicht. Und dann habe ich irgendwie in meinem Rucksack gewühlt und gesagt, oh, okay, ne, dann habe ich mal kurz irgendwie aus meinem Rucksack und da fehlte dann auf der einen Seite auch das Hebelchen, ne, ja. von dem Patchkabel.
Sprich, der AJ45-Stecker war kaputt.
Es war irgendwie in meinem Rucksack und ich dachte so, Alter, ja, es ist jetzt nach 18 Uhr. Ich mache das jetzt mit dem Kabel hier und dann sage ich Bescheid, dass ich beim nächsten Mal, ne, so. Und das nächste Mal hatte sich dann etwas gezogen und dann hatte, ich glaube, unser jüngerer Kollege, dem war dann aufgefallen, dass da irgendwas mit dem VSF-Link nicht stimmt und ist dann hingelaufen, hat das Kabel getauscht und hat mir dann noch ein vorwürfliches Foto geschickt von diesem.
Ich wollte gerade fragen, hat er es dir aufs Brötchen geschmiert?
Ja, natürlich hat er mir das aufs Brötchen geschmiert. Du weißt, welchen Kollegen ich meine. Ja, aber der hört zu, ne? Hi.
Ja. Übrigens, ne? RPSVT Plus ist was anderes als RSTP.
RPVST, ja. RPVST. Genau, das ist nicht RSTP. Ach so, hast du es dir schon aufs Brötchen geschmiert?
Nein, noch nicht.
Nein, noch nicht, okay. Ja, hast du heute nicht so viel gesehen, ne?
Ich schreib mir das gerade mal für morgen auf.
Genau, schreib dir das mal für morgen fürs Meeting auf, morgen früh, genau.
Nein, hier wird keiner gemacht.
Nein, Blödsinn, wir ziehen uns höchstens gegenseitig auf.
Nein, aber ne, mir ist das wichtig, ich möchte immer einen guten Job beim Kunden machen und es ordentlich bauen und dann.
Dennoch wollte ich sagen, wir sind alle auch nur Menschen und alles perfekt macht niemand, auch wir nicht.
Nein.
Ich sag's nur, ne? Ja. Können wir jetzt nicht, wir regen uns immer nur auf, wenn wir in solche Sachen reingreifen oder ich will es reintreten nennen. Ja, weil
der weiche Blätterhaufen.
Der weiche Blätterhaufen, genau.
Genau.
Ich rege mich über weiche Blätterhaufen auf, wenn sie von anderen Dienstleistern kommen.
Ach ja, jetzt, was haben wir denn Lustiges an Themen? Ich glaube, naja, die Public oder die Beta gibt es ja schon, aber am 25., also übermorgen, bekommen wir ein neues Ubuntu Long-Term Service Release, nämlich Ubuntu 24.04 Noble Numbed.
Wie heißt das?
Noble Numbed.
Was Numbed?
Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, du hier als quasi Muttersprachlerin könntest mir das sagen.
Noble, klar, aber Numbed?
Jetzt muss die Kollegin erstmal wieder googeln.
Ja, natürlich. Red du mal weiter. Ich google genau, das mal.
Ist nach 22.04 das nächste Long-Term-Service-Release, bringt uns ein Kernel 6.8 mit. Und was ich ganz lustig finde, da ist auch ein neuer Installer dabei, den man lustig mit YAML-Files automatisieren kann. Jetzt kommt's, löse es auf, Numbed.
Das ist ein Ameisenbeutler.
Ein Ameisenbeutler?
Ja. Der Numbat. Das
ein Ameisenbeutler.
Auch den Begriff. Also zumindest laut Leo, das ist der Mycobius fasciatus.
Der ist bestimmt, der kommt bestimmt nur in Australien vor.
Du kennst Leute, die man sowas fragen kann.
Jetzt müsste ich meine Mutter anrufen.
Genau.
Die würde ich bei sowas immer als Telefonjoker nehmen, oder meine Eltern überhaupt als Zootierpfleger, wissen die das? Mhm. Für ja, solches unnütze Wissen sind die total. Aber also
es ist für die bestimmt kein unnützes Wissen.
Beutetiere sind prädestiniert für Australien. Ich weiß gar nicht, ob es außerhalb von Australien Beuteltiere gibt. Wobei sind Trash Cats nicht auch Beuteltiere?
Trash Cats? Muss ich jetzt.
Ein Opossum.
Ach
ein
so.
Opossum ist eine Trash Cat. Genauso
so,
wie ein
okay.
Waschbär ein Trash Panda ist.
Ich habe keine Ahnung, ist das ein Beuteltier? Woher soll ich das denn jetzt wissen?
Oh Gott, ey, nee, wir sind ein IT-Podcast. Wir können jetzt hier nicht nach Beuteltieren googeln. So,
also,
Feierabend.
Mymecobius fasciatus.
Ich werde das
Merkst
in Erfahrung
dir,
bringen.
Fragst du nach, nächstes Mal musst du auflösen.
Ja, mache ich.
Also Ameisen.
Ich kümmere mich drum.
Ja.
Ja, Klammer zu. Wir waren jetzt gerade bei Ameisenbeutlern. Jetzt kommen wir wieder zu der Linux-Distribution. Nachdem uns ja Red Hat unser geliebtes CentOS kaputt gemacht hat.
Ah, fürchterlich, fürchterlich.
Mussten wir ja auf was anderes umsteigen. Und da wir halt, ich habe heute Morgen feststellen müssen, wir haben auch noch Kollegen mit Windows 10.
Und das hat mich gegruselt.
Fällt das ja schon ein bisschen schwer, manchmal oder regelmäßig Betriebssystem Versionen zu aktualisieren. Und deswegen sind wir ein großer Freund von LTS-Releases. Ja, egal, bei was es ist.
Aber der Sprung von 10 auf 11, ich bitte dich.
Moment. Ich habe gefragt, wer von euch hat seine Taskleiste in der Mitte? Und es haben sich alle Leute angeguckt und selbst die 11 hatten, hatten sie nicht in der Mitte. Ich bin der Einzige.
Ja, sag das jetzt was über uns oder über dich? Du bist halt, weiß ich nicht, leidensfähiger als wir. Ich habe keine Ahnung. Nein, du hast ja einen Grund, wenn du so einen riesigen Monitor hast. Wir schweifen übrigens wieder ab, aber ist egal. Ne? Wenn du so einen riesigen Monitor hast, dann kann ich ja verstehen, wenn deine Mauslaufwege nicht so lang sein dürfen. Da kriegt man ja Sehenscheidenentzündung auch nur vom Bedienen der Maus. Kann ich nachvollziehen. Ich war schon mal per TeamViewer bei dir auf dem Rechner. Das würde ich mir auch nicht antun. Ja. Aber bei mir ergibt es halt keinen Sinn. Da, siehst du, 14 Zoll.
Hm. Oh.
Hier, du bist doch hier für die Anschaffung von Equipment zuständig.
Ja, ich meine, ich könnte damit, also ich könnte mit so viel Screen Estate ja auch was anfangen.
Was willst du mir jetzt damit sagen?
Ach du mit deinen Konsolenfenstern, was willst du denn mit so viel Screen Estate? Hast du zwei Putis nebeneinander oder was?
Ja, kann ich drei Kunden auf einmal. Nicht? Ja, mein Multitasking ist nicht so.
Das haben wir in Berlin auch böse strapaziert, dein Multitasking.
Ihr habt
ne?
aber hallo.
Also die Kollegin war ein bisschen überfordert, als sie von zwei Seiten gleichzeitig angesprochen wurde und noch auf einem Switch am Rumhacken war.
Nee, zwei Seiten? Ja, ja doch, es waren zwei Seiten. Ja, aber ne, der hatte immer abwechselnd irgendwie unterschiedliche Dinge, die er von mir wollte. Und ich war immer so mitten im Satz auf der Konsole. Und ich glaube, ich bin dann irgendwann, bin ich ein bisschen pumpig geworden.
Bist du?
Ja.
Aber
ja,
alles gut.
Ich habe mich entschuldigt danach.
Ich habe das trotzdem in meinem kleinen schwarzen Buch vermerkt. Ich habe mir das gemerkt.
Ja. Also in schwarzen Büchlein, ja.
Ja.
Muss ich Konsequenzen befürchten.
So, jetzt Klammer zu.
Was bin ich dir zu?
Wir hatten ja eigentlich immer ja gerne, also wenn der Kunde kein Red Hat Enterprise oder sowas oder kein SUSE, kein SLES haben wollte, haben wir ja gerne zu CentOS gegriffen, wenn wir halt so Infrastruktur-Linux-Maschinen hatten, weil wir dann natürlich da A, RHEL kompatibel waren und B, wir hatten ziemlich lange Support-Zyklen und dadurch, dass es ja jetzt nur noch CentOS Stream gibt, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr und deswegen sind wir für solche Infrastrukturmaschinen, die schon ein bisschen länger laufen sollen, sind wir auf Ubuntu geschwenkt. Insofern freuen wir uns jetzt über ein 2404, weil, also 2204 hat noch April bis April 27 Support und 2404 hat tatsächlich mit der Ubuntu Pro sogar 12 Jahre Support.
Ach, okay,
und normal sind es dann 10 Jahre und das sollte für die für die allermeisten Fälle sollte das reichen. Unabhängig davon, wir hatten jetzt wieder Aruba AOS CX Switches.
Ja.
Da haben wir das ja auch. Ne? Auch
ja,
da gibt es
genau.
Ja also Short Supported Release und Long Supported Releases, also
ja.
Quasi das gleiche Konzept. Wie stehst du dazu?
Ich zwiespältig. Also ich weiß auf Aruba OS, also davor gab es das nicht. Ja, man hat natürlich nicht so furchtbar oft Switch-Updates installiert. Oder? Grundsätzlich. Also wann hast du denn da mal, ich sag mal, gut, wenn es Sicherheitslücken gab, klar, hast du die Info bekommen und dann hast du die auch gepatcht. Aber die gab es gefühlt halt einfach nicht so sehr oft.
Ja gut, das AOS war aber auch ordentlich abgehangen. Also da war es ja eigentlich selten so, dass da neue Features zugekommen sind. Was wir ja bei AOS CX sehen und auch in der Praxis merken, ist ja schon, dass uns da ab und zu das ein oder andere Feature noch fehlt, um da Feature-complete zu sein.
Ah, weiß ich nicht, Feature fällt dir irgendwas ein? Weil
naja, was ich ja schon interessant finde, ist, dass zum Beispiel oder die Aruba 6000 oder auch 6100 teilweise nicht den gleichen Befehlsumfang haben wie die 6.2er. Ja, also wir hatten das Thema, was die Device Profiles anging, was das Tag des Native WLANs anging. Und ja, da weiß ich nicht, ob das einfach nur fehlende Features sind, die irgendwann noch nachgezogen werden, oder ob es dafür einen anderen plausiblen Grund gibt.
Also mit den Device-Profilen fällt mir jetzt nicht notwendig, also mir fällt nicht ein, was da gefehlt hat. Aber Device-Profile bzw. Port-Rollen auch haben auf den 6100ern und den 6000ern sicher auch eine bisschen andere Bedeutung, ne? Weil eine Sache, die bei denen fehlt, das ist nämlich die Möglichkeit, das an ClearPass anzubinden. Als Downloadable User Role. Also klar kannst du das an ClearPass anbinden.
Ja, aber du musst kannst dann
aber
halt
keine Aruba Downloadable User Roles
genau,
verwenden.
Du musst sie dann quasi auf dem Switch pflegen und musst sie dann halt übergeben. Ja,
genau.
Richtig.
Genau, musst sie übergeben oder du musst halt ganz klassisch mit Radius-Attributen arbeiten, was dann da war, wie auch immer.
Grundsätzlich finde ich die Idee hinter Short-Term und Long-Term schon gut. Ich bin halt ein großer Freund von Long-Term-Releases, ne? Weil Short-Term heißt natürlich auch, dass du halt sehr schnell den Support verlierst, sobald eine aktuellere Version raus ist. Und das habe ich bei Long-Term natürlich nicht. Ne, und ein zweites System, wo wir es erkennen, ist ja Nutanix AOS. Ne? Da haben wir ja auch Long-Term-Support und Short-Term-Support-Sachen.
Eins habe ich noch. Ein nennenswerter Unterschied zwischen AOS CX und Aruba OS ist aber auch das Betriebssystem darunter.
Das stimmt natürlich.
Also, ne, und das darf man jetzt auch nicht außer Acht lassen. Also das ist ja, schon auch ein Linux angepasstes.
Ja, die Diskussion, da hatten wir uns ja letztens auch mal drüber unterhalten. Ja, ne? Warum macht man sowas? Also ich glaube, der Grund, warum HPE oder Aruba diesen Weg gegangen ist, ist ganz einfach, sie haben mit einem Linux-Kernel, ist es für sie einfacher, neue Hardware unten drunter supporten. Ne? Weil du hast halt diesen Hardware-Abstraction-Layer mit einem Linux-Kernel, wo du halt viel einfacher sagen kannst, okay, ich habe unten drunter neue Hardware und dann brauche ich oben drüber nichts ändern. Na klar, dann hat die Firma natürlich auch mal eben 500, 600, 800 oder ein Gigabyte, und nicht wie bei den 29, 30F oder so, wo wir zuletzt, weiß ich nicht,
20 Megabyte.
20 MB hatten als Firmware.
Ja, aber das macht das Ganze natürlich auch, ich richte mich darauf ein, AOS sehr viel häufiger patchen zu müssen als ein Aruba OS, also oder Procurve OS, wenn man es jetzt mal so weit zurückgehen wollte, einfach weil hier Komponenten mit dazu kommen, die mit Sicherheitslücken ausgestattet sind. Hatten wir, genau.
Richtig. Also da hatten sie ja so die eine oder andere Sicherheitslücke im API-Interface. Wobei auch, da haben sie ja den passenden Move gebracht mit Hitless ISSU, sobald du halt Stacks hast, dass du dann sagen kannst, okay, du kannst jetzt hier Firmware updaten, ohne dass das Ding irgendwie down geht.
Ja, immer noch nicht live gesehen, aber
müssen wir nochmal irgendwo ausbauen. Aber ich meine, wir haben so Updates halt tendenziell eher selten. Wobei das ja auch mit einem normalen ISSU relativ problemlos klappt. Sofern du dein System halt angebunden hast, also kannst du natürlich einfach ein ISSU machen
und dann fertig ähnlich damit. Ähnlich ist wie WSF Rolling Update auf den, den 54.00R. Ist das ja super. Aber darauf bezogen weiß ich nicht, wie ich zu Long-Term-Releases stehen soll. Denn die werden ja die gleichen Sicherheitslücken mitbringen.
Ja, trotzdem hast du grundsätzlich ja erstmal länger was davon. Also selbst bei dem Short, wenn du ein Short-Term-Release installierst und es kommt ein neues Short-Term raus, dann ist das bei...
Da musst du relativ schnell updaten.
Genau, wieder auf ein neues Short-Term gehen, damit du halt Support hast. Und das ist halt bei einem Long-Term nicht so. Also bei Nutanix AOS ist das so, die Long-Term-Releases, die kommen alle 12 bis 15 Monate. Da geht es auch eher dann um Bugfixes, weniger um neue Features. Und wenn es ein neues LTS gibt...
Ja.
Dann kriegst du noch weitere 3 Monate Updates, aber du hast noch 9 Monate Support. Das heißt, wenn du ein Long-Term-Release hast, dann hast du 9 Monate Zeit, auf ein neues Long-Term zu gehen.
Ja, das ist ja okay. Nur, könnte ich für einen Grund haben, dass ich den Long-Term-Release, am ehesten wird es doch der sein, dass ich nicht ständig patchen möchte, um supported zu bleiben, richtig?
Richtig.
Was ist mit Sicherheitslücken? Die muss ich ja trotzdem patchen.
Das natürlich, klar.
Aber, das meine ich. Also ich glaube, jetzt sich auf ein Long-Term-Release zu setzen und zu sagen, den brauche ich jetzt irgendwie 9 Monate nicht patchen.
Wie kommen denn Probleme typischerweise in Software rein, wenn neue Features reingeflickt werden? Und da hast du natürlich den Fall, bei Long-Term-Sachen kommen selten neue Features. Das heißt, da hast du tatsächlich eher das Thema Bugfixes, Security-Fixes. Bei einem Short-Term ist das natürlich anders. Da kommt schon mal ein neues Feature rein, da wird neue Hardware unterstützt. Und dann ist bei AOS, bei Nutanix AOS tatsächlich so, wenn es ein neues STS gibt, dann hast du noch 3 Monate Support, aber da gibt es dann quasi nach Erscheinen keine Fixes mehr für.
Ja, okay. Ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass du weniger patchen musst, nur weil du ein LSR installierst. Aber gut.
Ach komm, installiere doch wieder Windows 10.
Was denn? Jetzt lass mein Startmenü in Ruhe. Es ist total übergriffig hier.
Ach ja, ist in Ordnung. Vielleicht der Vollständigkeit noch halber, also bei Nutanix AOS, das 6.5er, das ist alles LTS und 6.6, 6.7 sind STS. Das heißt, wir müssten aber auch tatsächlich bald dann mal wieder ein neues LTS bekommen. Mhm. Wenn es bei der Versionierung bleibt, dann müsste 6.8 oder sowas, 6.9. Wieder ein LTS sein.
Okay, ja, ich bin gespannt.
Das Principle of Least Privilege ist ja auch so eher so ein Long-Term-Ding, ne?
Ja, hold on. Also ich bin aus der letzten Folge, unserer letzten Aufnahme, bin ich raus. Ich bin ins Auto gestiegen und ich saß dann zu Hause, war dann irgendwie zu Hause angekommen und saß auf der Couch und ich hatte mich eigentlich über ein, zwei Sachen aufgeregt, aber ich wollte mich dann nicht es war jetzt nicht wirklich Aufreger der Woche. Aber mir ging so durch den Kopf, wie kann das eigentlich sein, dass bis heute das Prinzip von Least Privilege noch nicht jeder kennt, also offensichtlich, ne? Oder dass es so vielen egal ist. Und dann dachte ich noch so, ja, man müsste da mal rausfinden, wie lange dieses Konzept schon bekannt ist. Ne? Das sind ja bestimmt, also ich würde mal sagen, so um die Jahrtausendwende war, also bestimmt schon 25 Jahre oder sowas. Und dann habe ich das mal recherchiert. Und die traurige Wahrheit ist, dass die ersten Referenzen darauf noch aus Zeiten von Timesharing-Systemen von 1975 stammte. Und genau genommen, wenn man das ein bisschen, ich sag mal, anders liest, sogar schon 1972. Das heißt, das Prinzip ist 50 Jahre alt, liebe Leute. 50 Jahre alt. Das ist älter als wir beide hier. Ja?
Genau.
So, und es ist immer noch nicht bei jedem angekommen. Ist immer noch nicht bei jedem angekommen, dass es einfach eine gute Idee ist, nicht irgendwie mit allmächtigen Usern zu arbeiten.
Und da zitieren wir jetzt gerne aus einem tatsächlich 30 Jahre alten Paper namens The Principle of Least Privilege, geschrieben von Jerry Salzer und Mike Schröder. Every program and every user of the system should operate using the least set of privileges necessary to complete the job. Was so viel heißt wie, wenn du zum Anlegen von einem User den DOM-Admin rauskramst, dann hast du schon quasi dagegen verstoßen.
Ja, ich muss nur eine Kleinigkeit korrigieren. Das Paper hieß The Protection of Information in Computer Systems.
Ja, ich glaube, wir haben immer durch dieses Paper
von Jerome Salzer und Mike Schröder.
Wir sind da mal durchgescrollt, also da ging es ja dann durch, tatsächlich.
Ja, das war sehr mathematisch, das war dann irgendwie, also für mich war das nichts, ne? Aber und noch davor hat Roger Needham, also ne, kurz festhalten, ne, das Zitat von Grane war von Jerome Salzer und Mike Schröder.
Ja.
Ja. Von 1972 gibt es aber auch schon eine Referenz von Roger Needham, was Ähnliches meint. Da geht es aber um Dynamic Assignments of Privileges. Ja, ich überlege gerade, was man hier von Practice. Ja, da geht es eher darum, dass sich Berechtigungen ändern, ne? Aber eben es immer noch restriktiv sind. Also Berechtigungen für Systeme, Prozeduren, was auch immer ändern. Mhm. Und Roger Needham, 1972, der hat mit Mike Schröder, also dem anderen, also von dem anderen Artikel, ja, der hat später für Authentifizierung und die Key-Exchange-Algorithmen von Kerberos die Grundlage gelegt.
Ach, guck mal, da so schließt sich der Kreis.
Ja, die Welt ist klein. Ist ein Dorf.
Ja, aber du hast ja tatsächlich recht und es ist ja durchaus schon interessant, dass wir ja zum Beispiel, also ne, jetzt bleiben wir mal in unserer schönen Windows-Bubble, also ne, Least Privilege ist in einem AD so per Default ja erstmal gar nicht gegeben. Also du musst ja schon dann die vordefinierten Rollen nutzen und tendenziell eher mal noch selber entsprechende Rollengruppen definieren, Berechtigungen delegieren und so weiter, damit du das umsetzen kannst.
Das Geile ist, wenn du dir heute bei Microsoft die Best Practices anschaust, wie du das sicher baust, Active Directory, dann sagen die, sperr das mal alles weg. Also benutzt die Default-Gruppen nicht, benutzt den nativen Administrator nicht. Das geht so weit, dass du für diese Gruppen tatsächlich Lock-on-Restrictions bauen sollst. Ja? Fun Fact, man kann keine Deny-Local-Lock-on-Restrictions auf Systemen bauen für den Administrator an der Domäne. Also für den Account-Administrator kannst du keine Deny-Local-Lock-on-Restriction bauen.
Für den Benutzer? Was ist, wenn er in der Gruppe steckt?
Klar, für die Gruppe kannst du es wieder. Das ist dann dein Weg. Aber ich fand es ganz witzig, dass ich da...
Ach, das ist ja lustig.
Du kriegst direkt in der GUI. Ja, das kannst du nicht jedem
Administrator,
verbieten.
Administrator, ne?
Nee, schon. Also ich mache schon mit dem Domänennamen und allem. Ich gucke in der Domäne, ne? Nee, es ist wirklich der Domänenadministrator.
Ja gut, das soll wahrscheinlich verhindern, dass man sich aussperrt.
Ja, natürlich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann sich mit allem, was da steht, auch irgendwie aussperren. Vor allem, wenn man die Best Practices wörtlich nimmt, hat man vielleicht sogar schon ein Problem. Denn man soll die Default-Sicherheitsgruppen, Domain-Admins, Enterprise-Admins, Schema-Admins, die soll man leer machen. Mhm. Steht in einem Teil des Artikels. In einem anderen Teil des Artikels mach sie leer bis auf den Administrator.
Ja, da steht ja auch drin, dass man den Haken setzen soll, dass dieser Account nicht delegierbar ist, ne?
Ja, warum denn nicht?
Danach kannst du keinen DC mehr runterstufen.
Mit dem User.
Korrekt.
Mit dem User, den will ich ja nicht benutzen.
Nee, auch jeder andere Benutzer. Wenn du zum Beispiel einen Tier-0-Account hast, du hast einen Tier-0-User, mit dem du dann einen Domain-Controller runterstufen willst. Normalerweise willst du ja den Haken setzen, dass diese Konten nicht delegierbar sind.
Ach so,
und
okay,
das
nice.
Das funktioniert nicht.
Ja gut, muss man wissen, muss man einen Haken kurz rausnehmen, kannst du runterstufen, kannst du wieder reinnehmen.
Ja, und auch da sagen wir, ne, Leute, sowas müsst ihr dokumentieren. Sehr lustig ist auch immer, wenn die Leute es dann sehr gut meinen und dann auf dem Domain-Controller-Objekt den Haken setzen, dieses Objekt kann nicht gelöscht werden.
Das
gibt
ist schlecht
auch lustige
beim
Fehlermeldungen.
Ja. Wobei ich mir denke, okay, also der Angreifer, der wird nicht meinen, er wird nicht Domain-Controller löschen, der wird schlimmere Sachen machen.
Verschlüsseln reicht.
Verschlüsseln reicht, genau.
Ja, und da kommen wir ja dann wieder zu unserem Lieblingsthema, Angreifer und wen sie so bevorzugt attackieren. Und dazu gehören ja dummerweise auch Krankenhäuser. Ich glaube, die Westfalen-IT hat sich immer noch nicht erholt. Da hatte ich letztens nur gelesen, die bitten jetzt dann ihre Kommunen, also quasi die Gesellschaft der Südwestfalen-IT, um Geld, weil, ne, oder sie sollen auch bitte mal ihre Rechnungen bezahlen, auch wenn die Leistungen nicht erbracht wurden, weil das wäre schon alles echt teuer jetzt.
Also Krankenhäuser, ich finde das, ja. Ja, das ist ein Unding.
Da gibt es jetzt einen ganz interessanten Turn, weil der Bundesrat hat nämlich grünes Licht zum Gesetzesentwurf zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Das DigiG.
Es tut mir gegeben. Leid, dass ich jetzt kichern musste. Aber was Digitalisierung angeht, ja, wissen wir, glaube ich, alle sehr genau, wo wir hier in Deutschland stehen. Aber
ja, ich kriege immer noch Papierrezepte und Papier-AUs. Ja, aber genau. Gut, ich bin ja auch, ne?
Weißt du noch, letztens irgendwie eine Doku gesehen, wo war das? War das in Schweden oder sowas? Wo du irgendwie schon vor 10 Jahren irgendwie, keine Ahnung, bis auf für die Hochzeit musst du auf kein Amt mehr. Also für die Hochzeit musst du noch dahin.
Estland?
Ja, oder Estland? Estland. Ja, Estland. Estland war das, ja. Glaube ich. Also total Wahnsinnsfortschritt, was die Digitalisierung angeht. Ja, wir waren da anfangs sehr, sehr gut, aber dann haben wir sehr, sehr schnell nachgelassen, glaube ich.
Ja, haben wir definitiv. Mhm. Und ich befürchte, da werden wir auch so schnell nicht rauskommen.
Nee, also DGG. Genau, wollen Sie Faxe abschaffen in den Krankenhäusern? Nein? Nein?
Nein.
War kein Faxausstieg?
Weiß ich nicht. Und zwar das Gesetz, also das DigiG, das enthält halt wichtige Regelungen auch zur Cloud-Nutzung und für die Cybersicherheit. Interessant ist nämlich dabei Folgendes. Paragraph 75c im 5. Sozialgesetzbuch wird durch den Paragraphen 391 ersetzt.
Ja.
So weit, so unspektakulär. Der ist wortgleich, aber es gibt einen Zusatz, nämlich die verpflichtenden Maßnahmen zur Steigerung der Security Awareness von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ja, das ist ja sowieso ein Punkt, den du nicht, ohne den es nicht geht.
Und pass auf, in Absatz 4 wird nämlich dann klargestellt, also der Paragraph ist wortgleich, es gibt aber den Zusatz, dass die Krankenhäuser verpflichtende Maßnahmen zur Steigerung der Security Awareness von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einführen müssen. Und Absatz 4 stellt klar, dass für die Betreiber der Stand der Technik im branchenspezifischen Sicherheitsstandard für Krankenhäuser B3S definiert ist. Gott, und
okay.
Dieselben Standards werden als Maßstab für alle Krankenhäuser gesetzt. Auch die, die unter Kritis fallen. Früher konnten sich Krankenhäuser ja noch quasi immer damit retten und sagen, ja, das ist ja nur für die Kritishäuser. Das gilt jetzt nicht mehr.
Aha.
Das heißt, alle Krankenhäuser müssen die branchenspezifischen Sicherheitsstandards für Krankenhäuser B3S erfüllen. Sicherheit nach Stand der Technik wird verpflichtend.
Ja, jetzt kommt natürlich wieder irgendjemand und sagt, ja, was Stand der Technik ist, das ist ja Diskussions... Nee, ist es eigentlich nicht. Ne?
Nee,
ist
überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Mm-mm.
Und das BSI ist da sehr, sehr deutlich. Ne? Mhm. Also da kann sich jetzt jedes Krankenhaus, jede Krankenhaus-IT mal an die Nase fassen und mal gucken, ob sie da wirklich alles machen. Weil nach der Änderung wird es jetzt echt hässlich. Mhm. Weil bisher war es ja immer so, dass man sagt, hier so nackter Mann und Taschen und so, das zählt nicht mehr. Also die Ausrede, wir haben kein Geld für IT-Sicherheit, die zählt nicht mehr.
Was habe ich da gelesen für einen Satz? In der Konsequenz heißt das, wer sich die Sicherheit der Informationssysteme nach dem Stand der Technik nicht leisten kann, darf keine Patientendaten verarbeiten.
Ja, das war jetzt ein Zitat aus einem Artikel, den wir auch verlinken.
Aber ich fand
diese Zusammenfassung sehr interessant.
Ja. Also ist mir direkt ins Auge gesprungen und ich dachte so,
ist ja gut, so. Ne?
Wer prüft es? Ne? Weil man könnte ja sagen, ja okay, wo kein Kläger, da kein Richter.
Na, ich glaube, hässlich wird es dann, wenn irgendwas passiert.
Mhm.
Also ich glaube, das ist wie so oft, prüfen wird das wahrscheinlich bis auf Kritis, wo es ja tatsächlich Audits gibt, keiner.
Ja, das weiß ich halt nicht, ne?
Ja, das weiß ich auch nicht so ganz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da alle Krankenhäuser dahingehend regelmäßig geprüft werden. Was aber auch interessant ist, weil es geht ja um ein Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung. und jetzt kommt wieder die böse Cloud ins Spiel.
Mhm.
Denn natürlich dürfen Patientendaten jetzt auch in der Cloud, TM, verarbeitet werden. Und zwar dann, wenn sie den BSI Cloud Computing Compliance Control Catalog C5 erfüllt.
C5, ja, das ist ja cool.
Ja, C4 ist der Sprengstoff, C5 ist...
Nein, ich weiß. Ja, wobei, das hat
Moment.
Schon Potenzial. Nein, aber C5 macht doch Microsoft.
Exakt. Also die Rechenzentren der deutschen Azure Region, Frankfurt, hier Berlin und so weiter, die erfüllen den BSI C5-Katalog. Also da geht es dann halt tatsächlich, oder was steht da drin? Naja, das ist halt C5 basiert auf Sicherheitsstandards wie ISO IEC 27001 oder der Cloud Security Alliance Cloud Control Metrics. Und da geht es halt um 114 Anforderungen in 17 Bereichen. Das ist dann zum Beispiel Organisation von Informationssicherheit, physikalische Sicherheit. Ne? Und da geht es halt um einen einheitlichen Katalog von oder so einen Sicherheitsrahmen, nach dem sich halt alle Cloud-Diensteanbieter zertifizieren können. Ne? Und wenn sie das erfüllen, dann gelten die gleichen Mindeststandards, egal ob du jetzt bei Firma A bis oder in Cloud B bis. Und das finde ich natürlich insofern ganz spannend, weil, naja, bisher war halt häufig ein Argument, wir dürfen hier auf gar keinen Fall irgendwie Cloud nutzen. Und wir reden da über die Verarbeitung von Patientendaten.
So. Das finde ich jetzt gerade so interessant, weil gab es nicht irgendwie gerade noch so vor ein, zwei Jahren irgendwie irgendwelche Konsortien, die beschlossen haben, nein, also Office 365-Produkte können nicht eingesetzt werden.
Finde ich auch spannend.
Genau. Datenschutz, also was sagen die Datenschützer dazu? Zu diesen Auflagen? Also
wenn du jetzt die LinkedIn-Bubble meinst, die haben natürlich Schaum vorm Mund. Vor allen Dingen
Die Datenschützer. Ja, haben sie ja immer.
Insbesondere im Hinblick ja auf den Sicherheitsvorfall bei Microsoft in den letzten Monaten.
Sowieso.
Ich glaube, wenn du die Leute fragst, die eher den Teil Informationssicherheit beackern, die finden das wahrscheinlich ganz gut. Und ja, ganz ehrlich, jedes runtergekommene Microsoft RZ wird wahrscheinlich besser ausgestattet sein als viele Krankenhaus-RZs.
Das ist ja der Knackpunkt, ne? Das sagen wir ja auch schon echt lange. Du selber wirst das nicht so sicher bei dir haben, wie du es in der Cloud
trocken,
hättest.
Trocken, warm und sicher, ob es jetzt eine kaputte oder eine funktionierende Klimaanlage ist, Zutrittskontrolle, Brandfrüherkennung, das habe ich da überall. Ne? Plus natürlich das Thema, dass mir natürlich dann auch eine Datenverarbeitung in irgendeiner Form in der Cloud natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten bietet. Ja, das PAX mit Aufnahmen aus der Radiologie, wenn ich das, ich meine, klar, ne? PAX ist, da sind Patientendaten.
Das geht performance-technisch doch gar nicht, die Radiologen. Stell dir mal vor, das muss auch noch übers Internet.
Ja, du hast ja in der Regel ein Short-Term-Archiv vor Ort.
Dann kann er doch nicht irgendwie am Mausrad drehen. Und
genau, ja. Solange dieses 2000 Schichtaufnahmen CT ruckelt, kann ich so nicht arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob man da 2000 Aufnahmen rauskriegt.
Weiß ich doch nicht,
keine Ahnung. Wenn man dich komplett so einmal von oben bis unten... Wenn du ruckelfrei durchläufst, dann ist das schnell genug.
Meinst du nicht, dass von oben bis unten 2000 Schichten ein bisschen wenig sind?
Weiß ich nicht. Soll ich mal die Kreissäge holen?
Also ich bin letztens irgendwie im Siebengebirge da durch diesen Reptilienzoo gelaufen und da gibt es so Höhenbegrenzung 1,70. Da habe ich noch drunter gepasst, was mich überrascht hat, weil eigentlich habe ich immer gedacht, ich bin über 1,70, aber vielleicht schrumpfe ich jetzt auch inzwischen.
Damit bin ich ja in Berlin überhaupt nicht klargekommen, unten in dem Keller, ne? Also ich bin ja auch nur, ich bin ja eine Handbreit größer als ein Schwein, ne? Aber wenn ich schon den Kopf einziehe.
Mussten wir nicht an vielen Stellen den Kopf. Ja, wir hätten es nicht gemusst, aber dass man es trotzdem tut im Reflex.
Ja, wenn du dir den Kopf stößt, dann hast du Haare im Weg. Ich habe
ja,
keine.
Ich hab,
also bei mir
genau,
tut das direkt weh.
Deswegen bin ich ja vorgelaufen und habe dir gezeigt, dass man hier, ja, wir sind ja ähnlich groß.
Ja.
Ja, ich habe wieder hart abgelenkt.
Genau, also Paragraph 393 ist ein sogenannter expliziter Erlaubnis-Tatbestand zur Nutzung von Cloud Computing für die Verarbeitung von Sozial- und Gesundheitsdaten. Da ist natürlich auch interessant, Sozial- und Gesundheitsdaten, ne? Also das wird natürlich dann auch für unsere Freunde aus der Sozialwirtschaft da nochmal ganz interessant. Weil das ist ja auch immer so eine Sache. Aber du hast es, glaube ich, gerade schon ganz richtig gesagt. Zusammenfassend kann man schon sagen, also wenn die Verarbeitung von Patientendaten in der Cloud erlaubt ist, warum in Gottes Namen ist dann der Einsatz zum Beispiel von Exchange Online oder O365 Teams generell verpönt?
Ja, wie gesagt, wir fragen uns das ja schon schon lange, eben weil da schon Standards erfüllt werden bei Microsoft. Ist nicht so, als ob man da die Daten einfach, also rumliegen lässt. Ne?
Ah, okay, das, ja, weiß ich nicht, weil genau das hat ja gerade dann auch irgendwie die Bing-Truppe von Microsoft getan. Die haben ja tatsächlich irgendwie so einen offenen Microsoft Storage-Account gehabt mit Code drin, mit Kennwörtern drin. Ja, das war jetzt ein Fettnäpfchen.
Ja. Vielleicht, wenn die AI dann irgendwann mal das Ganze übernimmt, dann passiert
wenn
sowas
Clippy
nicht mehr.
Wenn Clippy uns dann ja, versklavt.
Was sollte das? Also, ne, echt, wo bleibt Clippy? Ich will Clippy wieder haben.
Die Clippy AI.
Der Gen Z-Kollege hat letztens irgendwie Clippy verwendet. Das kam mir so falsch vor, ne?
Wie hat der denn Clippy verwendet?
Du hast doch selber noch gesagt, das ist Blasphemie.
Ach so, als er da diesen ja, das war blasphemisch, das war nicht
ist gut. Ist eindeutig zu jung dafür.
Das steht ihm nicht zu.
Nein, Blödsinn.
Genau, scrollt da auf jeden Fall mal durch, das ist ganz, ganz interessant und da würde mich auch mal tatsächlich so eure Einschätzung interessieren, wie ihr zur Verarbeitung von Patientendaten in der Cloud steht. Mhm. Jetzt haben wir uns ja tatsächlich gerade schon zu Beginn ganz gewaltig aufgeregt. Ne? Mhm. Haben wir denn jetzt noch einen Aufreger für diese Woche?
Mhm. Nein, mir fällt nichts ein.
Nicht wirklich, ne?
Mm-mm, nicht wirklich.
Nee, wir haben es ja auch schon.
Willst du noch über Proxmox plaudern?
Nee, ich möchte, dass die Leute diesen Podcast hören.
Ja, gut. Ja, da hast du recht.
Ne? Mhm. Der war sehr schön.
Ja, war er.
In diesem Sinne würde ich sagen, dann haben wir die Ereignisse unserer arbeitsreichen Woche ein wenig zusammengekehrt. Schaut mal in die Shownotes, da gibt es Sticker gegen Einsendung eines Rückumschlags und da könnt ihr auch noch schauen, wie ihr uns unterstützen könnt. Bewertet uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, mit 5 Sternen, hinterlasst Kommentare, gebt Feedback via Mastodon, Twitter oder was auch immer, gerne auch per E-Mail. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.